Dienst und Berufung, preis dem Herrn, sehr gut. Gut behalten. Super. Also Dienst und Berufung, es ging darum, dass eben Christen, alle Christen haben im Reich Gottes eine Aufgabe, eine Funktion, eine Berufung. Ja? Und es gibt da zwei Arten von Berufung zu unterscheiden. Das eine ist eine allgemeine Tätigkeit, Berufung, Aufgaben, die jeder Christ hat. Keiner von uns kann sagen, mit dieser Aufgabe habe ich nichts zu tun. Ja? Und das andere sind eben wirklich spezielle Aufgaben, Berufungen, die Gott Menschen gibt zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten. Also nicht allgemein für jeden sind diese Dienste, ja? Aber allgemein oder speziell nach entsprechender Erwählung. Ja, alle Christen sind berufen und da haben wir angefangen, uns darüber auszutauschen. Ich habe es ja gepredigt, nicht ausgetauscht. Markus 16, 15, er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. So, diese Aufgabe gehört allen Christen. Allen Christen. Lasst euch nicht vormachen, dass die Evangelisten diejenigen sind, die die Menschen zu Jesus führen. Ich weigere mich und berufe mich auf das Wort Gottes. Denn der fünffältige Dienst, welcher auch die Evangelisten beinhaltet, ja, der ist, wie in der Bibel steht, zur Zurüstung der Gemeinde, zu jedem guten Werk, damit sie volle Mannesreife erlangen in Christus, damit sie nicht von jedem Wind der Lehre hin und her bewegt werden. Lest es nach Epheser 4, Vers 11, 12 und folgende, ja, da seht ihr definitiv, dass es darum geht, dass der fünffältige Dienst da ist, dass die Gemeinde, die Gläubigen, die Heiligen zugerüstet werden. Deswegen kann kein Christ mit der Ausrede kommen, aber Evangelisten, die evangelisieren und die führen Menschen zu Jesus und ich kann das halt nicht so gut, ja. Ich sage dir eins, die Evangelisten können es genauso gut oder genauso schlecht wie du, denn es ist der Heilige Geist, der die Leute bekehrt und nicht die Evangelisten. Wenn ich die Menschen bekehren würde, ja, dann würde ich keinen Menschen am Tag begegnen, der nicht am Ende des Tages bekehrt ist. Ja. Ich würde alle bekehren, wie ich nur könnte. Warum? Ich liebe die Leute, ich weiß, dass Jesus sie liebt und ich weiß, wer nicht Jesus als Erlöser und Herrn annimmt, der ist für immer und ewig verloren, verdammt. Der sieht den Himmel nicht, der sieht das ewige Leben im Paradies nicht, der ist für immer verloren. Und ich kenne zu viele Menschen, für die es mir total leid tut, wo es mir sogar weh tut, ja, wenn sie verloren sind. Das will ich nicht, also würde ich sie am liebsten bekehren. Aber Menschen gehen ihren eigenen Weg manchmal und man sagt ihnen das Richtige, aber sie tun es nicht. Inklusive, man sagt ihnen, Bekehrung und sie tun es nicht. Also nochmal, Bekehrung ist für alle Christen, dass Menschen von Jesus hören, das Evangelium hören und dass ihnen dadurch die Gelegenheit gegeben wird, wie es im Römerbrief steht, dass sie hören, dass sie glauben und wenn sie dann glauben, dass sie Jesus annehmen und wenn sie Jesus annehmen, dass sie gerettet werden. Ja, das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Ja? Und meine Frau sagt immer zu mir, ja, aber man sieht ja, dass du als Evangelist eine besondere Begabung hast. Ja. Und bei dir bekehren sich ja viel mehr Leute. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich einfach daran glaube, dass man Menschen zu Jesus führen kann. Ja. Und dann, wenn du diese Gesinnung los wirst, ich bin kein Evangelist, ich kann keine Leute bekehren. Wenn du anfängst, anders zu denken, und wenn du anfängst zu glauben, Jesus kann mich gebrauchen, mit Menschen so zu reden, dass ich dieses Ganze auf einen Punkt bringe, dass sie verstehen, dass sie Jesus annehmen. Wenn du dein Denken umänderst, ja, vielleicht, nicht vielleicht, ich bin sogar überzeugt, der Herr wird dich viel mehr auch in dieser Weise gebrauchen. Ja? Dann haben wir zusammen gesehen, eine Aufgabe für viele Christen, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Ja? Also, du bist Botschafter. Ja? Ich habe, falls es wieder verloren gegangen ist im Kopf, ich habe gesagt, da die einzelnen Punkte, was ein Botschafter ausmacht, ihr könnt das in der letzten Predigt hören, unter anderem hast du keine Wohnung, sondern eine Residenz. Ja? Wenn ihr euch daran erinnert, ihr residiert in einer Residenz. Näheres nachzuhören in der letzten Predigt. Dann ging es weiter. Mit dem Dienst der Versöhnung, 2. Korinther 5, Vers 17, auch ein Dienst, für den man nicht eine spezielle Berufung braucht, das ist eine Aufgabe im Reich Gottes, die für jeden Christen gilt. Ja? Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wir reden hier von Bekehrung. So ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Bekehrt, das Alte ist vergangen. Neu ist alles geworden. Wir kennen alle diese Stelle. Und dann geht es weiter im Vers 18. Das alles aber kommt von Gott. Ja, er hat es gemacht. Der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus. Ja, also wir sind gerettet, versöhnt mit Gott und so weiter. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. So, das Alte ist vergangen. Ja, Neues ist geworden. Du bist mit Gott versöhnt und du hast den Dienst der Versöhnung, dass Leute sich mit Gott versöhnen. Ja, den Dienst der Versöhnung, dass Leute sich miteinander versöhnen. Ja, den Dienst der Versöhnung. Warum ist mir das wichtig zu sagen? Es gibt Leute, habe ich ja gesagt, provokativ, absichtlich, es gibt Leute, die haben den Dienst der Nichtversöhnung, der Spaltung und Trennung und was weiß ich was. Was sie tun, was sie sagen, wie sie handeln, führt immer zu Zwietracht, zur Spaltung in der Gemeinde, zur Trennung von Freundschaften und so weiter. Das gehört zum Alten. Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden. Was ist mit dem Neuen? Dienst der Versöhnung. Was ist also mit Spaltung und Lästern und schlecht reden und kaputt machen und kritisieren und so weiter? Das gehört zum Alten. Das ist der alte Mensch. Das ist die Sünde. Trennt das voneinander. Das ist so wichtig. Ja? Und das braucht keine Spezialberufung. Ja? Nicht Special Task oder wie das heißt im Reich Gottes. Es ist eine Aufgabe eines jeden Christen. Nicht lästern, spalten, versöhnen mit Gott. Versöhnen untereinander. Das ist die Frucht des neuen Menschen. Soweit, so gut. So. Und dann sehen wir im dritten Johannesbrief, Kapitel 8, 5 bis 8, die Verse. Da geht es um Gaius, den treuen Mitarbeiter der Wahrheit, der so von Gott gelobt wird. Ich lese euch die Verse vor. Mein Lieber, du handelst treu in dem, was du an den Brüdern tust, auch an den Unbekannten, die von deiner Liebe Zeugnis abgelegt haben vor der Gemeinde. Du wirst wohltun, wenn du ihnen ein Geleit gibst, wie es Gott würdig ist. Denn um seines Namens willen sind sie ausgezogen, ohne von den Heiden etwas anzunehmen. So sind wir nun verpflichtet, solche aufzunehmen, damit wir Mitarbeiter der Wahrheit werden. Also jeder von uns, jeder Christ kann Mitarbeiter der Wahrheit werden. So wie der Gaius hier gelobt wird, ja, du handelst treu. Erstmal wird ihm Treue bescheinigt. Ja. Du handelst treu. Treu ist nicht so ein Feuerwerk, einmal macht er was und dann lässt er es wieder. Ja. Es gibt viele Christen, die sind sofort dabei, aber sofort auch wieder weg. Ja. Oder mal da, mal nicht da. Mal ist das Herz brennend für Jesus, mal brennt es aber anders, wisst ihr? Und das treu bedeutet beständig, dabei. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich heute Morgen rausstellen möchte. Ja? Ich habe im Reisedienst vielfach erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, Nassim, ich finde das total gut, was du machst und ich möchte dich unterstützen. Ich möchte dich fahren. Ja? Ich möchte mit dir kommen, ich möchte, und wenn es nur die Bücherkiste tragen ist und was auch immer du für Hilfe brauchst, ich bin da, ich helfe dir. Für mich ist das eine enorme Entlastung, ich habe mich echt gefreut. Aber wie viel Feuerwerk dabei war, ja, so großes Feuerwerk, hurra, ich diene dem Herrn, ich diene der Wahrheit, ich helfe dir, ich komme mit. Und dann reisen die Leute einmal mit, zweimal mit, manchmal noch nicht mal das zweite Mal, höchstens dreimal und dann haben sie keine Lust mehr, ja. Und das finde ich natürlich echt schade, weil ich selber habe das über Jahre immer wieder erlebt. Ja. Treue ist so wichtig. Ja, wenn ich zu Jesus gesagt hätte, Herr, ich lass mich von dir gebrauchen, schick mich, wohin du willst. Und nach dem dritten Mal hätte ich gesagt, Herr, also an dem Sonntag, da ist ja, du weißt ja, dieser Privatteich da. Herr, das musst du verstehen. Da kann ich nicht predigen. Ja. Treue ist so wichtig. In dem, was du für Jesus tust, Treue. Und Treue hat mit Beständigkeit zu tun. Und Treue hat damit zu tun, ja, dass es schon damit anfängt, treu in den Gottesdienst zu gehen. Ja. Treue hat damit zu tun, dass die Aufgabe, die du angenommen hast, die dir anvertraut ist, das, was vor Augen ist, was zu tun ist, dass du das machst. Ja. Auch wenn du mal nicht so viel Lust dazu hast. Ja. Und glaub mir, nach 15 Jahren Reisedienst ist auch nicht immer alles happy-clappy bei mir. Ja. Da kommen auch so Erschöpfungserscheinungen. Ja. Da sieht man so die Seite der Mühe auf der anderen Seite. Man sieht, dass die Kinder, die man zu Hause zurücklässt, die einem weinend hinterherlaufen und den Koffer aus der Hand reißen wollen, weil sie nicht wollen, dass du schon wieder weggehst. Und all diese Dinge sehe ich. Ja. Und ich hätte genug Grund zu sagen, ich bleibe zu Hause. Ja. Aber ich mache es nicht, weil ich mich entschieden habe, dem Herrn zu dienen. Und das ist total wichtig. Ja. Bleib treu in dem, was du tust. Bleib treu in dem, was du tust. Fang nicht an euphorisch. Sag nicht, Herr, ich habe es jetzt ein Jahr lang gemacht, nun ist gut. Ja? Es sei denn, der Herr hat zu dir gesagt, du hast es ein Jahr lang gemacht, das wollte ich so, jetzt kommt ein anderer dran. Das ist okay, das ist Gott geleitet. Aber du von dir aus, im Geben, im Beten, in der Teilnahme an der Gemeinde, ja, nicht nur Gottesdienst, sei treu in dem, was du tust. Ja? Elvira kommt mittwochs treu hierher zum Gebet. Ja? Sie wartet schon lange darauf, dass 20 Leute kommen. Und manchmal sind sie zu zweit. Ja, letzte Zeit seit der 8, preis dem Herrn. Also du siehst, ich war ja noch nicht fertig, aber du siehst, Treue zahlt sich aus. Ja? Und ich weiß eins, wenn die anderen 8 oder die anderen 7 alle einen Grund haben, nicht mehr zu kommen, Elvira wird trotzdem hier. Wollen wir wetten? Das ist die Treue, von der ich spreche. Ja? Das ist so wichtig, dass wir treu bleiben. Ja? Du handelst treu an dem, was du tust, wird hier gesagt. Ja? Das ist so wichtig. Und es ist mir selber auch bewusst geworden in letzter Zeit. Ich hatte teilweise herausfordernde Dienste, ja, mit Zeiten und Umständen und was weiß ich. Und mir ist klar geworden, du kannst nicht sagen, Jesus, mein Leben gehört dir. Du kannst mich gebrauchen, wie du möchtest. Das habe ich getan. Ja? Weil ich das total für wichtig halte. Und hört jetzt echt gut zu. Hört gut zu, was ich sage. Ich habe festgestellt, es gibt so die Qualität der Bekehrung. Jemand akzeptiert, dass er ohne Jesus für immer verloren ist und er nimmt Jesus an und ist gerettet. Das sagt die Bibel. Nichts hinzuzutun. Keine Werke, Taten, sonst was. Einfach Jesus annehmen, an ihn glauben und ihn zum Herrn und Erlöser machen, ja? Und du bist für immer gerettet. Und dann kommt eine gewisse Qualität der Bekehrung, die so unterschiedlich ist in den christlichen Haushalten, hätte ich fast gesagt, bei christlichen Menschen, die so unterschiedlich ist, wie es nur sein kann, ja? Das ist so interessant bis merkwürdig festzustellen, dass eben eine Qualität der Bekehrung, der eine bekehrt sich, bekommt Sündenerkenntnis, weiß, was falsch und was richtig ist, hat ein super reines Gewissen und macht einfach das Falsche nicht. Ja? Und wenn er aber das Falsche macht, dann bringt er das mit Jesus wieder in Ordnung, weil jeder wird Fehler machen, früher oder später. Aber die Haltung gegenüber den Fehlern, das ist das, was ich sagen will, ist unterschiedlich. Es gibt Christen, denen ist das egal, wenn sie lügen. Denen ist das egal, wenn sie betrügen, weil sie sehen den Vorteil. Inklusive, und das schockt am meisten, inklusive Pastoren, die gibt es auch. Die lügen, um ihr Gesicht nicht zu verlieren, die lügen für ihr Vorteil, die lügen für die Gemeinde oder sonst was. Ich habe es mehrfach erlebt, dass sogenannte gestandene, wie nennt man das, der profilierte Pastoren, ja, dass sie keinen Skrupel haben, einfach eine dicke, fette Lüge in die Welt zu setzen, nur damit sie ihr Ziel besser erreichen. Das ist eine Katastrophe. Ja. Das ist eine Katastrophe. Aber das ist eine Sache zwischen ihnen und Gott, wisst ihr? Das ist eine Sache zwischen ihnen und Gott. Du kannst nicht hergehen und sagen, geistliche Leiterschaft wird abgesetzt, Pastorenschaft wird abgesetzt, denn es gibt Pastoren, die lügen. Vergiss es, das kannst du nicht machen. Es gibt böse Eltern, willst du deswegen Eltern abschaffen? Und die Kinder alle auf einmal so per Gesetz in die Heime stecken? Es gibt böse Kinder, widerspenstig, unbelehrbar. Ja, willst du deswegen die Kinder von den Eltern wegnehmen und was weiß ich, Kinderkriegen verbieten? Ja. Also, dass etwas mal schief läuft, ist keine Rechtfertigung, dass etwas, was dann richtig läuft, abgesetzt wird. Und Gott sei Dank, es ist nicht so, dass wir bei jedem Pastor sagen müssen, 50-50, sagt er die Wahrheit oder lügt er? Weiß man nicht, er ist Pastor. Ja. Nee, das ist so nicht. Es ist, Gott sei es gedankt, wirklich Ausnahmen, sind Ausnahmefälle, wo die Pastoren teilweise von den Menschen auch so einen Ruhm erlangt haben, dass sie schon rein menschlich gesehen gar nicht anders können, als unter Zwang zu lügen, um ihren Ruhm nicht zu beschädigen. Aber das ist eine Sache, die macht Jesus. Damit kümmert sich Jesus. Was ich sagen will, die Qualität der Bekehrung ist wichtig. Ja? Und ich möchte so diese Eckpunkte der Qualität der Bekehrung nennen. Sündenerkenntnis. Du weißt, was richtig und was falsch ist. Und wenn du was Falsches machst, tut es dir leid und du bringst das in Ordnung. Und du rechtfertigst dein falsches Verhalten mit nichts. Du rechtfertigst dein Ausrasten mit nichts. Ausrasten ist Sünde und falsch und zornig und nicht sanftmütig und nicht demütig und nicht im Heiligen Geist. Ausrasten ist keine Gabe Gottes. Ja? Alles, was du tust, ist entschuldigen. So, das ist eine Sache. Ja? Es gibt wütende Eltern, es gibt wütende Kinder, da wird die Tür geknallt, da wird hier getreten, da wird die eigenen Eltern angeschrien und die Eltern schreien die Kinder an und die Eltern schreien sich gegenseitig an. Und wisst ihr was? Ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anklage, das habe ich auch gemacht. Ja. So. Ich war auch nicht immer nur lammfromm, ganz ehrlich. Frag mal Michaela, frag mal meine Kinder, frag mal, wie oft es vorkommt, ja, dass ich selber auch mich im Ton vergreife, um es mal so nett diplomatisch von der Kanzel zu sagen. Ja. Das ist Gott sei Dank nicht mein Schwachpunkt. Also das ist nicht der Punkt, an dem ich jetzt wirklich dringend Heiligung und Veränderung brauche. Aber Erziehung fordert manchmal deine menschliche Seite heraus. Ja. Wer Eltern ist und wer Kinder hat, der weiß, wovon ich rede. Ja. Erziehung fordert die menschliche Seite heraus. Das heißt, dass du die Sachen eben nicht immer nach Knigge anpacken kannst. Ja. So christliche, wie nennt man das, Bibelknigge. Ja. Wenn dein Kind widerspenstig ausrastet und die Tür knallt, dann gehst du hin und sagst, mein liebes Kind, nun ist es an der Zeit, gemeinsam vor dem Herrn zu knien. Und jetzt, mein liebes Kind, ist es an der Zeit, dass wir mal wirklich unser Herz dem Herrn ausschütten. Weißt du was, da knallt die Tür, da gehst du hin und dann verlierst du deine Kontrolle über dich selbst und sagst, du kommst sofort zurück und machst die Tür vernünftig zu. Es wird hier nicht geknallt. So. Aber niemand hat Spaß daran auszurasten, aber andere, trotz Bekehrung, finden das völlig okay. Das ist, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie das ist, für mich festzustellen, du gehst in irgendeine Gemeinde, inklusive dieser hier, und da kommt jemand einfach in die Küche rein und auf Deutsch gesagt, scheißt die Leute zusammen. Ah, wieso? Und flippt auch so, echt, Schwester, das kannst du doch nicht machen. Ich bin halt so. Ja, ich bin halt so, was soll das denn? Ja, es ist doch kein Sünder zu Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, ich bin halt so, errette mich. Also der Normalfall ist, Jesus, es tut mir leid, dass ich so bin, vergib mir meine Sünden, rette mich. Ich bin halt so, ist eine Rechtfertigung. Ich bin halt so, zeigt, dass du nicht gesehen hast, wie es um dich steht und um dein Herz. Ich bin halt so, bedeutet, du weigerst dich anzuerkennen, dass du einfach Mist gebaut hast. Dass selbst wenn du im Inhalt recht hast, so redest du nicht mit deinen Geschwistern. So redest du nicht mit anderen Menschen. In diesem Tonfall sprichst du nicht zu deinem Ehemann. Ja. In diesem Tonfall sprichst du nicht zu deiner Ehefrau. Auf diese Weise nicht. Ja. Entweder christlich oder nicht christlich, Qualität der Bekehrung. Gehen wir zu dem nächsten Punkt, Qualität der Bekehrung. Es ist ein Phänomen zu sehen, dass Leute bekehrt sind und die haben von Anfang an überhaupt kein Problem damit, den Zehnten zu zahlen, zu opfern, zu geben. Von Anfang an. Die sind so trainiert, die sind so kultiviert. Für sie ist es selbstverständlich. Ja, ich bin bekehrt, mein Leben habe ich Jesus gegeben. Ja, er hat mir das ewige Leben geschenkt. Alles gehört ihm, inklusive Geld. Also ist doch das Selbstverständlichste von der Welt, dass der Heilige Geist über mein Geld bestimmt. Ja, das ist für so viele Christen nicht selbstverständlich. Ja, die sind bekehrt, freuen sich, kommen auch in den Himmel. In der Heiligung bleiben sie hier und da stecken. Und besonders dann, wenn es ums Geben geht. Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Und dann, das erwähne ich jetzt, weil wir das vielfach gesagt haben, und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, danke, ihr seid echt dabei, eine super vorbildliche Gemeinde zu sein und zu werden und noch besser. Ja, wirklich vorbildlich, was ich an Zeugnissen höre, was ich mitbekomme, eure Entschlossenheit, die Krise hier anzugehen und so weiter. Eure Zusagen, fantastisch, vorbildlich, super. Ja, diesen Schuh müsst ihr euch nicht anziehen. Ich sage das einfach der Vollständigkeit halber, damit ihr und auch andere, die das online hören, verstehen, was es bedeutet, Qualität der Bekehrung. Also bekehrt heißt auch problemlos geben. Ja. Und der nächste Punkt ist, und dann sind wir wieder bei dem Thema Berufung und Christen, der nächste Punkt ist, bekehrt, ja, heißt auch Gott dienen. Für mich war es das Selbstverständlichste von der Welt. Ja. Ich bin bekehrt, also diene ich dem Herrn. Ja. Und ich wollte von Anfang an, noch bevor ich mich bekehrt habe, ja, noch bevor ich mich bekehrt habe, wollte ich Evangelist sein und wollte das Evangelium predigen. Weil ich verstanden habe, wie wichtig diese Botschaft ist. Wie dringend notwendig diese Botschaft ist. Ich habe als Moslem, noch bevor ich Jesus annahm, anderen Freunden und Klassenkameraden und was weiß ich, Arbeitskollegen, ich habe den Leuten gesagt, wenn du Probleme hast, geh zu den Christen oder zu Jesus direkt oder wie auch immer ich das gesagt habe. geh zu Jesus, der kann dir helfen. Ja. Ich selber war nicht bekehrt, ich hatte Jesus nicht angenommen. Ich hatte viel zu viel Angst zu der Zeit noch, dass ich den Islam verrate und am Ende kommt raus, dass ich mich geirrt habe und der Islam ist doch richtig. Und es gab ja wirklich einen geistlichen Kampf, auch in meinem Kopf, Emotionen, in meinem Herzen. Es gab einen Kampf über einen 4,5-jährigen Zeitraum. In meinem Herzen wusste ich irgendwann, dass Jesus der Weg ist, aber ich war noch im Kämpfen und war noch nicht Christ geworden. Aber ich wusste, dass es richtig ist. Ja? Ein bisschen verrückt, aber so war es halt. In der Zeit habe ich bereits in meiner Berufung gelebt und habe den Leuten immer gesagt, geh zu Jesus, bekehr dich, geh zu den Christen, die sagen dir, was du machen musst, ja, und sie bringen dich zu Jesus, ja. Und dann, als ich bekehrt war, wollte ich nichts anderes tun, als Gott dienen. Ja. Ich wollte dann, und das war jetzt ein bisschen irrsinnig, so von wegen die Träume von ich studiere Chemie und ich mache dies und ich mache jenes. Ich wollte nicht mal eine Ausbildung machen, ich wollte sofort in den Dienst gehen. Und ich hatte einen lieben väterlichen Freund und Mentor, der war sehr, sehr gut. Der hat zu mir gesagt, mach wenigstens eine Ausbildung, ja, weil du kannst nicht den Leuten sagen, ja, ich bin Evangelist, ich glaube an Jesus, du musst dich bekehren. Dann fragen sie dich, und was hast du eigentlich so gelernt aus menschlicher Sicht? Hast du auch was Vernünftiges gemacht? Ja? Und dann sagst du, nein, ich habe die Schule da verlassen und bin dann einfach direkt zum... Der hat gesagt, du brauchst ein Fundament, du brauchst eine Visitenkarte oder wie auch immer. Ja? Und ja, ich habe es gemacht, ja, habe aber nicht lange dann in dem Dienst oder in dem erlernten Labortätigkeiten verbracht, bin dann tatsächlich irgendwann dann relativ schnell in den vollzeitlichen Dienst gekommen. Aber was ich sagen will, ist, ich habe das in meinem Buch, Der wahre Feind, mit einem Satz beschrieben, Hunger und Durst ist für mich erträglicher, als Gott nicht dienen. Wisst ihr, es ist leichter für mich, ich rede jetzt so aus Zeiten des Islams, 22.30 Uhr geht die Sonne unter im Juli und du hast von morgens bis abends nichts gegessen und keinen Tropfen Wasser getrunken. Das waren so die Vorgaben im islamischen Glauben, sehr, sehr hart. Ja. Wenn du dann auch am Sonntagnachmittag oder Samstagnachmittag ein Fußballspiel hattest, ja, und das war so Rekordhitze, ja, und die Mannschaft ist dann über die Flaschen hergestürzt und du hast gesagt, nee, noch eine Halbzeit durchhalten, es wird nichts getrunken, das war heavy. Aber mit religiösem Geist und religiöser Kraft kann man irgendwie alles schaffen. Ja? Nur für Gott völlig unbrauchbar, das wisst ihr aus anderen Predigten. Aber was ich sagen wollte ist, dieser Zustand, 22, 30 geht die Sonne unter, nichts gegessen, nichts getrunken, echt hart. Ja? Aber Gott nicht dienen, ist noch härter. Das ist noch härter, zu sehen, dass Leute leiden. Zu sehen, dass Menschen nicht gerettet sind und verloren gehen. Zu sehen, dass Menschen gebunden sind. Zu sehen, dass Menschen keine Schritte vorwärts machen. Mir Christen anzugucken, die den Herrn lieben, aber sie wollen und sie können nicht. Dabei ist der Schlüssel manchmal so nah dran. Ein Gebet, eine Erkenntnis. Ja? Manche Sachen dauern länger. Aber das zu erkennen, wisst ihr, zu sehen, wie es den Leuten geht und zu denken, Gott, du kannst mich jetzt gebrauchen, hier echt tätig zu sein und zu helfen. Ja? Das ist, worum es mir geht. Und dann ist es für mich genauso schwer verständlich, wie man bekehrt sein kann und sagen kann, oh, ich weiß nicht, dem Herrn dienen, ich habe nichts zu tun, er hat nichts für mich, ich habe nichts für ihn. Ja? Es gibt Leute, die kommen einfach nur in die Gemeinde, ich verstehe das nicht. Das ist nicht richtig. Das ist, als wenn du zu Hause eine Familie hast, so wie wir, 8 Personen und es gibt Essen. Ja, was macht die Mutter, die kocht? Was macht die Mutter, die wäscht? Was macht die Mutter, die deckt den Tisch? Was macht die Mutter, die deckt den Tisch ab? Was macht die Mutter, die räumt den Geschirrspül ein? Was macht die Mutter, die holt noch Nachtisch? Was macht die Mutter, die macht dies und die macht das? Ich als Vater bin natürlich immer beschäftigt. Ja, aber Familienleben funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht. Ja? Es funktioniert, indem jeder mit anpackt. Jeder muss seine Aufgabe, seinen Teil haben und wenn er seine Aufgabe getan hat, gibt es immer noch die Aufgabe des anderen, wo der ihn unterstützen kann. Ja? So, wenn die eine Tochter für Abi lernt, hoffentlich, ja, dann helfen die anderen, indem sie einfach ihre Aufgaben mit übernehmen, zum Beispiel. Wenn die Mutter mal krank ist, muss sie nicht trotzdem kochen. McDonald's ist jetzt leider gestrichen. Deswegen, sonst hätte ich das jetzt als Alternative angeboten. Aber bei uns zum Beispiel, ja, übrigens, weißt du, was ich hier gerade anhabe? Das ist der Anzug, den ich bei meiner Hochzeit anhatte. Lang ist es her. Ja. Gut. Gott dienen. wenn ihr die Bibel lest, dann spricht Paulus von sich, ich, Paulus, Sklave Jesu Christi. Ja, der nimmt die Stellung des Sklaven ein. Aber nicht, weil Gott ihn in Ketten gelegt hat. Glaubt ihr, Paulus hat sich bekehrt und Gott hat gesagt, so Paulus, von jetzt an mach dir bewusst, du läufst für mich in Ketten. Du bist mein Sklave. Ja. Und wenn ich pfeife, dann stehst du. Es ist immer noch eine Liebesbeziehung zu Gott. So viele ihn aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Das Erste, was du bist, ist Kind Gottes. Die erste Offenbarung, die Jesus bei seiner Taufe erhielt, dies ist mein geliebter Sohn, nicht der Erlöser der Menschen und der Heiler, der Arzt, der Prophet. Dies ist mein geliebter Sohn. Nummer eins, du bist Kind Gottes. Ja? Und in diesem Status stehst du. Ja? Nummer zwei, der Herr hat eine Berufung für dich, ja, eine Aufgabe für dich, einen Plan für dich und du sollst dem Herrn dienen. Ja, und zwar so, wie Paulus es verstanden hat, freiwillig. Ja, du legst dich vor Gott freiwillig in Ketten. Ich weiß, wir predigen viel gegen antireligiöser Geist und diese Ketten, die kann man auch missverstehen. Es gibt Christen, die denken, die dürfen nicht mehr lachen, die dürfen nicht mal alleine einen Apfel essen, weil sie die Hälfte dem Herrn geben müssen oder so. Ja. Es gibt Christen, die leiden natürlich unter einer falschen Bindung. Die brauchen Freiheit. Aber diese Gesinnung von Paulus, einerseits, ich bin Kind Gottes, ich lebe in totaler Freiheit. Andererseits, ich lege mich freiwillig in Ketten, ja, als Diener des Herrn. Ja. Ich diene dem Herrn Jesus. Ich diene dem Sohn Gottes, der mich erlöst hat. Ja. Freiwillig. Ja. Freiwillig. Niemand zwingt dich. Meine Eltern, die haben mich nicht gezwungen, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Im Gegenteil. Es war ihnen ein Gräuel ohne Ende, weil sie gesagt haben, wenn du schon so blöd bist und dich bekehrst, dann behalt's für dich und erzähl das auch nicht gleich der ganzen Welt. Sagen sie, weil sie natürlich nicht die geistlichen Prinzipien verstanden haben, in denen wir leben. Ja. Meine Familie hat mich nie gezwungen und hat gesagt, Papa, wir sehen da so eine evangelistische Berufung auf dich. Papa, ich glaube, es ist wirklich gut, wenn du fast jedes Wochenende weg bist. Ja. So, es ist meine Leidenschaft für Jesus. Ja. Das sind so die Dinge, die mich in den letzten Wochen beschäftigt haben. Ja. Sind wir mit Leidenschaft bei Jesus? Dienen wir mit Leidenschaft dem Herrn? Haben wir noch eine Leidenschaft für den Glauben? Sind wir nicht zu sehr in so einen Trott gekommen, wo der Glaube in unserem Leben integriert ist? Sonntags kommen wir als Christen zusammen. Ein paar auch noch am Mittwoch. Und die übrige Zeit sind wir Privatleute. Ich möchte keinen Druck machen, ich möchte nur sagen, Leidenschaft für Jesus, das ist, was wir brauchen. Das ist, was wir brauchen. Der Zustand in vielen Gemeinden lässt zu wünschen übrig. Und ich habe Bücher gelesen und Erkenntnisse bekommen über den leidenden Jesus, der am Thron Gottes sitzt und über Gemeinden weint, über die Zustände teilweise weint. Und dann kommen ein paar durchgeknallte Charismatiker, ich sage das mal so, die Realität überhaupt gar nicht verstanden haben, weil sie nicht geistlich genug sind. Ja, die bewerten alles so nach dem menschlichen Auge. Die stellen sich hin und sagen, ha, dem Herrn geht's gut heute Morgen, weil wir hier so versammelt sind. Ja, das gilt bestimmt für die allermeisten Versammlungen, aber nicht für alle. Da gibt es Versammlungen, da geht es dem Herrn nicht gut, wenn die so zusammen sind. Ja. Wenn Paulus sagt, esst und wenn ihr streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffresst oder so ähnlich. Wisst ihr, eine Erkenntnis ist eins. Jesus ist perfekt oder er ist vollkommen in seiner Liebe. Und Jesus hat mir nie was Böses getan. Jesus hat mich noch nie enttäuscht. Jesus hat mir Wunder über Wunder gegeben und mich aus den unmöglichsten Situationen im Leben rausgeholt. Jesus hat mir vergeben, als ich sogar willentlich, wissentlich gegen ihn gesündigt habe. Ja. Jesus hat mir vergeben, als ich aus Versehen gesündigt habe. Jesus hat mich immer wieder hergestellt. Jesus hat mich durch Krisen getragen. Psalm 23, ich habe es erlebt, ja, die finsteren Täler und der Hirte, der mich trotzdem versorgt, am Tisch, im Angesicht der Feinde. Ihr kennt all diese tollen Verse der Bibel. Ja. Jesus hat nie was falsch gemacht. Christen leider schon. Christen leider schon. Und wenn du mit Christen zu tun hast, dann weißt du, manche repräsentieren Jesus, manche repräsentieren sich selbst. Lass dich davon nicht erschüttern. Wenn du eine eigene Beziehung zu Jesus hast und aufgebaut hast, ja, dann erschüttert dich das nicht. Dann triffst du auch mal einen schwachen Christen. Na und? Bete für ihn, dass er stärker wird. Achte darauf, dass du ihn nicht verurteilst, denn wie du richtest, so wirst du gerichtet. Du sollst weder richten noch urteilen. Lebe also für Jesus. Lebe in der Berufung. Lebe in dieser Leidenschaft. Wir brauchen die Leidenschaft für Jesus, für das Wort Gottes. Ja? Und ich möchte euch echt sagen, wir gehen auch mit gutem Beispiel voran, Michaela und ich. Ja. Wir reden eine Menge lustiges Zeug und eine Menge unsinniges Zeug aus Spaß und so. Wir sind halt so Freunde und das funktioniert auch echt total witzig und so. Aber ein super Großteil reden wir über die Bibel und über das Wort Gottes und über wie welche Stelle gemeint ist. Und über wie der Heilige Geist das so geführt hat. Über die Erkenntnisse, die wir haben, gegenseitig, dass wir uns austauschen. Ein Großteil unserer Gespräche ist immer geistlich. Ja? Wir setzen uns nicht hin und sagen, jetzt haben wir geistliche Gespräche. Aber im Austausch ergibt sich das so. Und ich möchte echt so jedem Einzelnen heute Morgen ans Herz legen, Qualität der Bekehrung, die Qualität der Bekehrung bedeutet Jesus lieben, Hunger nach dem Wort Gottes haben, geben ohne Bedenken. Ja. Irgendwas hatte ich vorhin noch gesagt. Sündenerkenntnis, genau. So, das sind so ein paar Grundlagen. Die Qualität der Bekehrung. Darin zeigt sich das aus. Ich glaube, wir machen nicht Teil 2, sondern wir machen die Qualität der Bekehrung für heute. Ja? Wenn ihr das gleich aufschreibt. Die Qualität der Bekehrung. So, obwohl das in den Teil 2 ja eigentlich mit reinpasst. Die Qualität der Bekehrung ist entscheidend. Ja? Wirklich mit Leidenschaft dem Herrn dienen. Und womit ich mich befasst habe in den letzten Wochen, ist genau dieses Thema. Warum gibt es so viel Chaos im Reich Gottes? Warum gibt es geistliche Leiter, die keinen Durchblick haben? Ja? Die sind in der Hierarchie hochgekommen, aber geistlich gesehen gehören die gar nicht hin. Die sind noch nicht so weit. Oder nicht mehr so weit. Die sind nicht geistlich. Die können nicht Lüge von Wahrheit unterscheiden. Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach. Die Christenheit kennt die Gegenwart Gottes nicht mehr. Ja. Die Christenheit kennt, die wenigsten können noch oder kennen die wirkliche Gegenwart Gottes. Die wenigsten. Das sind so Themen wie, wenn du betest, was machst du? Danke, Herr, dass du mich liebst. Danke für den neuen Tag. Und danke, dass du meine Gebete erhörst. Und Herr, guck dir dies an, Herr. Und Herr, wenn du das noch machst, Herr, das ist gut und das ist richtig und das sollen wir tun und das ist biblisch. Keine falsche Bescheidenheit. Das heißt nicht umsonst, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Nimm die Zeit, geh hin und bring deine Gebetsanliegen, deine Gebetsliste vor Gott und bete. Das ist völlig in Ordnung. Aber die allermeisten Christen machen dann Stopp. Amen, preis dem Herrn, danke, dass du treu bist und meine Gebete hörst. Und das war's. Ja, das ist für einen Mittwochabend völlig in Ordnung. Dafür ist der Mittwochabend da. Dann macht man Stopp und dann freut man sich, dass Gott treu ist und dann tauscht man noch ein paar Kekse und Tassen und Milch und Honig und was weiß ich, was gerade so da ist, aus. Aber wenn wir als Christen Veränderung wollen, wenn wir als Christen Wachstum wollen, ja, dann geht es eben einen Schritt weiter. Ja. Dass Christen keinen Hunger haben, ist ein interessantes Zeichen. Ja. Wenn du im Physischen keinen Hunger hast, ist dann mit dir alles in Ordnung? Appetitlosigkeit, kein Hunger, ist ein Zeichen von Kranksein, richtig? Und ihr kennt das ja aus den Berichten, wenn man fragt, wie geht's dem so und so? Ja, es geht ihm schon viel besser, der hat heute zum ersten Mal gesagt, er möchte was essen. Es wird sofort als super Botschaft vermittelt, jemand war krank tagelang und heute hat er gesagt, er hat Hunger. Ja, es geht vorwärts, es kommt Genesung, Heilungsprozess ist jetzt deutlich sichtbar. Die Gebete werden erhört, wir sehen es jetzt, er hat Hunger. Ja? Ich rede doch in der Welt, in der wir uns gemeinsam befinden. Und ihr könnt verstehen, was ich sage, oder? Manche wirken ein bisschen träge. Aber egal, Hauptsache ihr versteht mich. So. Und im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Jemand, der keinen Hunger hat, kein Verlangen nach Gott, nach den Dingen Gottes, nach dem Geistlichen, nach dem Wort Gottes. Jemand, der keinen Hunger hat, ja, da stimmt was nicht. Der ist auch geistlich gesehen genauso ungesund, wie er physisch ungesund ist, wenn er nicht einfach seinen Joghurt haben möchte oder sein Mittagessen. Sein Spätzle oder was auch immer. Ja. Und das ist der Punkt. Uns ist beigebracht worden, der Herr ist treu und er hört Gebete, also gehen wir hin und beten. Ja. Aber uns ist wenig beigebracht worden, was es bedeutet. Psalm 91, wer im unter dem Schirm des Höchsten sitzt, wer unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Bleiben, beständig. Ja. Bittet und es wird euch. Wie geht's weiter? Suchet, so werdet ihr. Ja, was suchen? Bitte? Jesus. Suchet, so werdet ihr finden. Da sagt einer zu mir, ja, suchen ist alttestamentlich. Neutestamentlich ist bereits Jesus gefunden haben. Ja. Natürlich Jesus gefunden als Erlöser, er ist im Herzen, seit der Bekehrung, sagt die Bibel. Aber bittet, es wird euch gegeben. Suchet, ihr werdet finden. Die Gegenwart Gottes. Beim Herrn etwas, den Herrn suchen, seine Gegenwart suchen. Ja. Und das ist nämlich der Punkt. Wenn du nur die Gebetsliste hast, und du gehst hin mit deinem Zorndämon. Du rastest aus, weil du einen Zorndämon hast. Ja? Ich sage nicht, du bist besessen, aber mindestens stehst du unter so einem Einfluss von so einem blöden Ding. Ja? Oder was auch immer. Albträume, Ängste. Ach, was auch immer. Ist ja egal. Du hast ein echtes Problem. Weißt du was? Die Dämonen haben kein Problem damit, dich in deine Gebetszeit zu begleiten, wenn du nur die Gebetsliste vorträgst. Die Dämonen sind da, es gibt sie und sie wollen Einfluss in deinem Leben haben. Ja? Und sie wollen dich dazu verleiten, Dinge zu tun, die du lieber nicht tun willst als Christ. Ja? Die gehen da ohne Probleme, wenn du zu Jesus gehst und sagst, hier ist meine Gebetsliste. Aber wenn du den Herrn suchst, das ist der zweite Schritt, suchet, ihr werdet finden. Wenn du den Herrn suchst und sein Angesicht und wenn du wirklich bleibst und dort verharrst, wenn du wirklich die Zeit mit dem Herrn über die Gebetsliste hinaus verbringst, ja, das ist der Moment, wo die Dämonen und die Bindungen und so weiter abfallen. So. Deswegen, ich habe einige Jahre Befreiungsdienst gemacht und ich kann euch echt Horrorgeschichten erzählen, wie Leute unter dämonischer Bindung gelebt haben und wie sie befreit worden sind und wie sich die Dämonen manifestiert haben und was da alles passiert ist. Ja, die Hände aufgelegt und die Dämonen sind sichtbar geworden, die Dämonen sind ausgefahren und so weiter und so weiter. Ich sage nicht, dass das grundsätzlich verkehrt ist oder unbiblisch ist. Aber ich sage euch eins, wenn nicht der christliche Lebensstil mit der Gegenwart Gottes da ist, dann spart euch jede Befreiung. Ja. Warum? Weil die Christen, die sowas, wie nennt man das, befürworten, die gehen in den Befreiungsdienst, leben weiter wie bisher, kommen wieder und sind genauso gebunden. Ja. Manche werden gar nicht befreit und sie glauben, sie sind befreit worden. Und andere, selbst wenn sie befreit werden, ja, wir wissen, was die Bibel sagt, der Dämon geht durch die Wüste und hat kein Zuhause mehr, sucht sich sieben Ärgere, freut sich, dass das Haus immer noch leer ist, der Heilige Geist hat immer noch nichts aufgefüllt, also gehen die dahin und wohnen noch ein bisschen gemeinschaftlich mietfrei. Das macht schon mal mindestens 8 Dämonen auf einen, der ausgetrieben ist. Deswegen lasse ich echt die Finger von Befreiungsdienst, wenn ich sehe, dass die Leute nicht bereit sind, ein christliches Leben zu führen. Ja. Wenn die Leute nicht bereit sind, den Herrn zu suchen, ja, warum soll ich einen Befreiungsdienst machen? Das ist doch Quatsch. Verschenkte Zeit. Und es geht noch die Gefahr, dass die Leute wirklich frei werden, damit noch Schlimmere kommen. Warum macht man das? Ja. Ich habe, und das sage ich euch ganz ehrlich, ich habe absolut keine Angst vor Dämonen und vor Dämonenbefreiung und ich habe echt Horrorszenarien im Dienst erlebt. Ich habe absolut keine Angst. Aber ich verschwende nicht meine Zeit, wenn jemand das nicht kapiert und nicht annimmt und nicht die Wurzel bekämpft. Ja. Wenn er die Wurzel nicht bekämpft, dann nützt Befreiungsdienst 0, gar nichts. Es ist verschenkte Zeit. Ja. Und manche machen sich auf den Weg und wollen Befreiungsdienst machen, und die haben aber die geistliche Welt nicht richtig verstanden. Die haben die Dämonen nicht richtig verstanden. Die haben die Gesetze nicht richtig verstanden. Die haben den Herrn nicht richtig verstanden. Und legen sich dann aus diesem Halbwissen, ja, mit den Dämonen an. Oh weia, das kann ich sogar einem bekehrten Christen nur von abraten. Wenn du keine Ahnung hast von diesen Dingen, lass die Finger davon. Lass die Finger davon. Du bringst dir und anderen nur Unglück. Nur Unglück. Ja, es zeigt sich. Es zeigt sich in verschiedenen Niederlagen im Leben, Spaltung, Streit, Scheidung, dass die ganze Palette, die Dämonen schlagen, mächtig zurück. Ja? Und du bist schutzlos ausgeliefert, ja? Wenn du die geistlichen Dinge nicht wirklich verstanden hast. Für wen auch immer diese Botschaft jetzt und dieser Abschnitt ist, aber es ist so wichtig. Ja? Man legt sich nicht mit Dämonen an, wenn man keine Ahnung hat von solchen Sachen. Wenn man nicht unter der Salbung steht. Der Rückschlag ist unerträglich. Minimum Zerstörung. Minimum Scheidung. Ehen werden geschieden. Minimum Albträume. Mein Kind hat seit Wochen und Monaten Albträume und kriegt immer irgendwelche bösen Geister in der Nacht und die greifen ihn jede Nacht an. Und ich habe geboten und ich habe gebunden und ich habe im Namen Jesus befohlen, aber irgendwie das Kind kommt nicht zur Ruhe, es kommt immer noch. Beseitige die Ursachen, lebe mit dem Herrn und hör auf, etwas zu tun. Und was auch die Bibel an einer Stelle sagt, wenn Leute Befreiungsdienst erlebt haben und sie sind von Dämonen befreit worden und sie leben nicht in einer göttlichen Ordnung, in einem System, unter einer göttlichen Leiterschaft, nach dem biblischen Prinzip, unter Älteste, wenn sie nicht in diesem System integriert sind, sondern, ich sag mal, in irgendeinem losen Hauskreis oder überhaupt in keinem Hauskreis, in keiner Gemeinde, nehmen den Befreiungsdienst in Anspruch und leben für sich. Ja? Da steht in der Bibel, dass die Bindung sozusagen sofort wieder da ist. Ja? Das ist gefährlich für die Leute. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, nicht aus dem Konzept, aber ich glaube vom Heiligen Geist. Ich glaube, dass das dran war. Also, nochmal zurück. Die Qualität der Bekehrung heißt Leidenschaft für Jesus. Bittet, es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden. Ihr sucht nicht die Fußballergebnisse, ihr sucht nicht eine neue Wohnung, ihr sucht, ja, weil wir haben es doch gelernt, ja, sucht, ihr werdet finden. Aber wo ist mein Schlüssel? Es steht geschrieben, sucht, du wirst finden. Kann das gemeint sein? Ja, im Scherz machen wir das doch. Aber irgendwo steckt ja auch ein Fünkchen Wahrheit dran. Ich habe mein Auto irgendwo geparkt und ich finde es nicht wieder im Parkhaus. Was jetzt Deck 4 oder Deck 7 oder Deck 5, ich weiß es nicht. Aber es steht doch geschrieben, sucht, ihr werdet finden. Also suchen wir jetzt das Auto, dann finden wir. Es ist ja, das ist doch nicht das geistliche Verständnis der Bibel. Als Witz ist das völlig okay. Aber was die Bibel hier meint, sucht mein Angesicht. Sucht die Gegenwart Gottes. Dort ist Leben, dort ist Veränderung, dort ist Heiligung, dort ist Befreiung. Dort erlangst du die Fähigkeit, die Stimme Gottes zu hören. Warum hören viele Leute die Stimme Gottes nicht? Ich weiß nicht, ob er zu mir redet. Such beständig seine Gegenwart und dann wird es deine Natur sein, seine Stimme zu hören. Und das wird das eine von dem anderen unterscheiden können. Ja? Wie geht es weiter? Also der geistliche Zustand ist sehr dünn. Viele Leute sind mehr fleischlich als geistlich, haben kein Verlangen, keine Leidenschaft, Gott zu dienen und so weiter und so weiter. Ja, und die Erklärung ist, dass wir eben als Christen gelernt haben, zu funktionieren, den Laden am Laufen zu halten, aber diese Beziehung zum Herrn, da ist was auf der Strecke geblieben. Wie geht der Spruch weiter? Bittet, es wird euch gegeben werden, sucht, ihr werdet finden und klopft an und es wird euch aufgetan. Ja. Und was das bedeutet, das werde ich euch nicht predigen. Auch ich, über Jahre fiel mir das echt schwer, ja, teilweise nicht mal meiner eigenen Frau davon zu berichten. Weil das ist noch weiter als das Suchen. Das ist noch intensiver als das Suchen. Das ist etwas, das darf ich euch nicht sagen. Aber ich kann euch eins versichern. Wenn ihr übers Bitten hinaus regelmäßig die Gegenwart Gottes sucht, aushaltet, ausharrt, wenn es sein muss, sitzt du 4 Stunden im Gebet und sagst kein Wort und weißt nicht, was du beten sollst. Solange du da sitzt und sagst, was soll ich hier, ich weiß nicht, was ich beten soll, dann bist du noch nicht so weit, dass dir der Herr begegnen kann. Das ist herausfordernd. Ja. Nimm dir die Zeit. Nicht, ich habe von 9 bis 10 oder von 7 bis 6 oder was weiß ich, 6 bis 7. Nimm dir die Zeit, wo du sagst, Open End, ja, das kriegst du mindestens einmal die Woche hin, zum Beispiel am Samstag. Open End mit Gott. Und dann wirst du deine Sachen beten, die Liste aufsagen, Gebetsanliegen. Es ist wichtig, damit du erstmal seelisch entlastet bist, damit du weißt, die Sachen sind jetzt bei Gott platziert. So. Und dann nimmst du die Zeit, einfach mal nichts zu tun. Einfach nur mal auf den Herrn zu warten. Einfach darauf zu warten, dass der Herr sich offenbart, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. Und ich sage euch eins. Wenn ihr lange genug wartet, je öfter ihr das macht, umso weniger lange müsst ihr warten. Wenn ihr das macht, wenn ihr wartet, dass der Herr mit seiner Herrlichkeit sich zeigt, das werdet ihr nie vergessen. Da ist Gebetserhörung, da ist Veränderung, da ist Befreiung, da ist Ermutigung. Wenn ihr das macht, über mehrere Wochen, regelmäßig, dann werdet ihr erkennen, dass ihr nicht mehr die gleichen seid. Und wenn ihr das macht, dann wird der Heilige Geist euch dorthin führen, ja, wie heißt das, zieh mich hin zu dir, Herr. in deine Königskammern, in die Verborgenheit, wo deine Liebe mich umhüllt. Ja. Der das geschrieben hat, das Lied, ja, der hat das erlebt, Punkt 3. Der weiß, was es bedeutet, klopft an. Ja. Ich hoffe, ich habe euch gereizt, herausgefordert, neugierig gemacht. Ja. Und du wirst gerade für Punkt 3 die Antwort nicht über Nacht kriegen, aber du brauchst diese Zeit mit dem Herrn. Geistliche Reife kommt genau deswegen. Geistliche Reife kommt nicht deswegen, weil wir gemeinschaftlich hier den Herrn preisen. Selbst das gepredigte Wort, die 25%, die ankommen, die in die Tat umgesetzt werden müssen, die 25%, ich sag's euch, selbst die 25%, sie zu verstehen und zu tun, erfordert diese Suche den Herrn. Amen. Halleluja. Danke, Herr, für diese Botschaft. Und ich bete, Herr, dass meine Geschwister eine Leidenschaft haben für dein Wort, für dich, dir zu dienen, eine Leidenschaft.